Der Predigtext für diesen Sonntag steht in Lukas 1, 26 bis 38. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die noch unberührte junge Frau hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef, einem Nachfahren des Königs Davids, verlobt. Der Engel kam zu ihr rein und sagte: Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde, und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn, die Königsherrschaft seines Stammvaters David, weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Wie soll das geschehen? Fragte Maria. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch deine Verwandte Elisabeth ist noch in ihrem Alter schwanger geworden und erwartet einen Sohn. Von ihr hieß es ja, sie könne keine Kinder bekommen. Und jetzt ist sie schon im sechsten Monat. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Darauf verließ sie der Engel. Heute zum zweiten Advent gibt's eine Adventspredigt. Im Zeitmagazin, also der Zeitung, Die Zeit, schreibt Johanna Haberer und Sabine Rücker zur Adventszeit Folgendes. Advent bedeutet warten. Warten können. Warten wollen. Hoffen auf ein Geschenk, auf einen guten Ausgang. Die Geburt eines Kindes. Das Entstehen eines Menschen im Mutterleibe dauert 9 Monate. Daran kann auch der Ungeduldigste nichts ändern. Die Vorweihnachtszeit ist diesem freudigen Warten gewidmet. Also heute geht's um Maria. Wann habt ihr das letzte Mal eine Predigt über Maria gehört? Das werden wir heute ändern. Das muss sich ändern. Für mich ist Maria unglaublich wichtig geworden. Vielleicht die bedeutendste Figur in der ganzen Bibel, wenn man das so sagen kann. Neben Jesus natürlich. Aber für mich ist Maria unglaublich wichtig geworden. Also heute geht es um Maria und in ihrer Lebensgeschichte um eine Episode, in der sie schwanger ist. Es geht um ihre Schwangerschaft. Eigentlich eine offensichtliche Feststellung. Zwischen dem Text, den wir gerade gehört haben, und Weihnachten liegen 9 ganze Monate. Zwischen dem Gespräch Marias mit dem Engel und der Geburt des Jesuskindes im Stall liegen 9 Monate. 9 Monate des Wartens. 9 lange Monate, in denen nichts passiert, außer dass sich Marias Bauch etwas verändert und runder wird. 9 Monate voller Anspannung, voller Ungewissheit, voller Aushalten und Ausharrens. Ich meine, wer wünscht sich, von einem Engel besucht zu werden und so wie Maria mal die Zukunft vorhergesagt zu bekommen? Wenn wir genau hinschauen, dann hinterlässt dieser Besuch in Marias Leben eigentlich viel mehr Fragen und viel mehr ungewollte Spannung, als sie vielleicht Klarheit bringt. Für Maria steht hier alles auf dem Spiel. Sie kriegt eine uneheliche Schwangerschaft verheißen. Das ist der soziale Bankrott der damaligen Zeit. Sie ist völlig überfordert, ohne dass sie überhaupt weiß, wie das alles funktionieren soll. Der Weg dahin bleibt völlig unbekannt. Maria wird 9 Monate lang in dieser Anspannung allein gelassen. Und in ihrem Warten lehrt uns Maria etwas. Etwas so Offensichtliches, über das wir so leicht hinwegschauen. Obwohl wir Marias Vorbild heute wahrscheinlich nötiger haben als alle Generationen vor uns. Durch Zeiten der Unruhe, der Ungewissheit, der Anspannung kommen wir am besten hindurch, wenn wir wie Maria aushalten und uns Gott in Treue hinhalten. Dann sehen wir am Ende das Wartens neues Leben. Ich glaube, ob wir wollen oder nicht, wir alle kennen diese Zeiten des Wartens. So ähnlich wie Maria hier. Vielleicht ist es keine Schwangerschaft bei uns, ich war auch noch nicht schwanger, Aber ich glaube, keiner von uns kann leugnen, dass wir im Leben durch Zeiten gehen müssen, in denen wir dieses Unwohlsein empfinden, diese Spannung in uns tragen, der wir nicht entkommen können. Diese Umbruchsphasen, wo Neues beginnt. Wir wissen, gerade wenn unsere Karten komplett neu gemischt, aber wir wissen noch nicht, was am Ende dabei rauskommt. Es ist noch nicht zur Welt gekommen. Die Geburt steht noch hervor. Und ich glaube, es gibt einmal Lebensphasen, durch die muss wirklich jeder von uns hindurch. Das ist zum Beispiel die Pubertät. Das ist eine Phase in unserem Leben, wo alles in uns sich neu sortiert. Uns selbst ist dabei überhaupt nicht bewusst, was gerade vor uns geht. Oft können das, glaube ich, unsere Eltern besser über uns sagen, als wir selber gerade. Aber wir erleben eine Existenzkrise nach der anderen. Da ist diese Spannung, wir wollen raus, wir wissen noch nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Da ist dieses Warten, dieses Unwohlsein. Ich glaube, nach der Schule kommt vielleicht nochmal so eine Phase. Alles Bekannte endet und plötzlich liegt die offene Welt vor uns. Wir müssen einen Studiengang aus den 1000 wählen, wissen nicht, was jetzt der nächste Schritt ist. Das ist irgendwie so eine Zeit der Schwangerschaft, wo wir wissen, da ist was Neues auf dem Weg, aber wo wir landen, ist eigentlich noch ungewiss. Und nach dem Studium, habe ich jetzt festgestellt, gibt es diese Phase auch nochmal, wo die Freiheit hinter uns liegt und wieder eine neue Lebensphase anbricht. Es gibt sogar ein Wort dafür, die Quarter-Life-Crisis. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, soll ich jetzt wirklich mein Leben lang so weitermachen? Einen Job für die nächsten 30 Jahre, irgendwie bin ich da noch nicht bereit für. Und dann gibt's natürlich am Ende unseres Lebens die Midlife-Crisis. Wieder eine Phase des Unwohlseins. Wieder eine Phase, in der sich alles neu mischt. Wo irgendetwas Neues auf dem Weg ist, aber wir noch nicht genau wissen, was als nächstes kommt. Das sind die klassischen Lebensphasen. Durch die muss ja jeder von uns hindurch, ob wir wollen oder nicht. Und dann gibt's natürlich noch dieses Unberechenbare. Schicksalsschläge. Vielleicht ist das wirklich eine Schwangerschaft. Vielleicht ist das ein Jobwechsel, Trennungen, Tod, Krankheit. All das sind Zeiten, die uns oder die mich an Marias Schwangerschaft erinnert haben. Wir wissen, da ist etwas Neues unterwegs, aber angekommen sind wir noch nicht. Richtig zur Welt gebracht haben wir unser Kind noch nicht. Also Zeiten des Wartens gibt es damals wie heute. Ein Kind braucht heute immer noch 9 Monate, um sich im Bauch der Mutter zu entwickeln. Das Leben hält damals wie heute für uns Phasen bereit, die voller Anspannung, Unruhe und Fragen sind. Maria musste ihre Version dieser Lebensphase durchmachen und wir müssen unsere Version dieser Lebensphase durchstehen. In dieser Hinsicht ist dieser Bibeltext, den wir hören, ganz nah in unserem Leben dran. Obwohl er 2000 Jahre alt ist, hat er ganz viel mit unserem Leben zu tun, spricht in unser Leben herein. Die Frage dieser Predigt ist jetzt, die Frage, die Maria so wunderbar beantwortet und warum mir diese Figur so wichtig geworden ist, lautet: Wie überleben wir diese Zeiten? Wie überstehen wir sie, ohne unser Leben komplett gegen die Wand zu fahren? Wie können wir uns in solchen Zeiten auf Gottes Wegen halten, als seine Kirche, als Menschen, die ihm folgen, ihm treu sein und gesund mit dieser Unruhe und Spannung umgehen? Aber bevor wir diese Frage beantworten, nochmal eine kleine Bestandsaufnahme. Denn ich glaube, es gibt auch Elemente in diesem Text, wo sich unsere Welt heute, 2000 Jahre später, drastisch unterscheidet von der Welt, in der dieser Text geschrieben ist. Denn der Text ist 2000 Jahre alt. Und der Text ist nicht in unsere europäisch-westliche Kultur hineingeschrieben, sondern in eine Kultur des Nahen Ostens und in eine Situation der römischen Fremdherrschaft des israelischen Volks. Und manches hat sich in dieser Zeit geändert. Ich glaube, wir verstehen den Text besser, wenn wir uns auch das vergegenwärtigen. Hier wäre jetzt viel zu nennen, aber eine Sache ist für dieses Warten, für dieses Thema von heute, glaube ich, von ganz besonderer Bedeutung. Unsere Zeit heute, die läuft viel schneller. Wir leben in einer höheren Geschwindigkeit. Das macht natürlich moderne Technologie möglich. Wir kommunizieren mit Smartphones statt mit Briefen. Wir fliegen, fahren Bus oder Autos, statt zu laufen oder zu reiten. Wir kriegen Nachrichten aus aller Welt ununterbrochen auf unser Handy. Wir können immer und überall arbeiten, haben volle Terminkalender, wissen alles auf Knopfdruck, können alles auf Knopfdruck bestellen. Versteht ihr, unsere Zeit heute tickt schneller als die damalige. Wir bewegen uns schneller als ein damaliger Mensch in Israel, der zur Arbeit gelaufen ist, der nur bis Sonnenuntergang arbeiten konnte und dessen soziales Netzwerk seine Nachbarn waren oder vielleicht der Marktplatz. Der beim Fischen 6 Stunden aufs flache Meer guckte, anstatt 4000 Videos auf TikTok durchzuscrollen. Der auch nicht zwischen 1000 Studiengängen wählen musste, sondern der in der Regel den Job seines Vaters erlernte und dann eben Bäcker wurde. Ohne Diskussion. Er hatte auch keine Wahl. Diese Menschen gingen auch nicht mit 65 oder 67 in die Rente, mussten sich mit der neuen Lebensphase abfinden, sondern sie arbeiteten halt, bis sie nicht mehr konnten. Dieser Unterschied zwischen unserer Zeit und der Kultur, in die Lukas hineinspricht, die ist vielleicht wichtig, um den Text zu verstehen. Warum ist es wichtig? In einer Zeit, die sich immer schneller dreht, die immer schneller verläuft und in der wir immer mehr Optionen und Wahlmöglichkeiten haben, immer weniger Zeiten, in denen nichts passiert, in denen nichts unsere Aufmerksamkeit beansprucht, ist Warten immer schwieriger. Uns fällt Warten einfach unglaublich schwer, weil wir es nicht gewohnt sind, weil unser Alltag nicht mehr aus Warten besteht. Jedenfalls nicht mehr so viel wie damals. Wahrscheinlich fällt Warten unserer Generation so schwer wie keiner Generation vor uns, die je gelebt hat. Wir sind Warten einfach nicht gewohnt. Und da gibt es Studien zu, wie zum Beispiel Handys in unseren Hosentaschen unsere Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen. Selbst wenn wir nicht aufs Handy gucken, selbst wenn das Handy am anderen Ende des Raumes liegt, beeinträchtigt nur die Tatsache, dass wir wissen, dass es da ist, die Fähigkeit, ob wir uns konzentrieren können. Das heißt, wir sind es einfach nicht gewohnt. Das macht etwas mit uns. Und deshalb würde ich jetzt mal behaupten, kommen wir mit Lebensphasen, die voller Spannung sind, die voller Unruhe sind, die voller Unklarheit sind, immer schlechter klar. Dabei lohnt sich Warten. Geduld, Selbstbeherrschung, das sind Eigenschaften, die heute unglaublich wichtig sind. Und auch dazu gibt es Studien. Wer kennt das Marshmallow-Experiment? Da gibt's eine Werbung zu. Das Marshmallow-Experiment wurde vom Psychologen Walter Mischel in den 60er und 70er Jahren durchgeführt. Da wurden Kinder zusammen mit einem Marshmallow in einen Raum gesperrt. Und den Kindern wurde versprochen, dass sollten sie lang genug aushalten, ohne das Marshmallow zu essen, sie ein zweites Marshmallow zur Belohnung bekamen. Und schon damals unterscheideten sich die Kinder, die in der Lage waren zu warten und die nicht warten konnten, sich das Marshmallow einfach in den Mund stopften. Dieselben Kinder wurden Jahre und Jahrzehnte wieder interviewt und es wurde geguckt, wie das Leben von denen weitergegangen ist. Und man stellte einen Zusammenhang fest zwischen der Fähigkeit zu warten, geduldig zu sein, sich selbst zu beherrschen und der Art und Weise, wie sie lebten. Diejenigen, die warten konnten, waren tendenziell besser ausgebildet, hatten bessere Berufschancen, ein höheres Einkommen, wiesen weniger ungewollte Schwangerschaften auf, gingen weniger oft Straftaten, wurden selten suchtanfällig und hatten eine bessere allgemeine Gesundheit. Also warten lohnt sich. Nicht nur damals, sondern auch heute noch. Aber wie? Wie geht das, warten? Wie geht Geduld? Wie meistern wir jetzt solche Zeiten? Und was hat Maria dazu zu sagen? Der Schlüsselsatz des Textes ist nicht etwa etwas, was der Engel sagte. Keine göttliche Offenbarung, sondern der Schlüsselsatz dieses Textes ist Marias Antwort. Maria gibt sich hin. Maria kapituliert. Sie öffnet ihre Hände, überlässt die Kontrolle über ihr Leben ihrem Gott. Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Das sind ihre Worte. Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Warten ist hinhalten. Warten ist hinhalten. Ich weiß nicht, wie besinnlich eure Adventszeit bisher schon war. Aber genau das meint ja eigentlich das Wort Besinnlichkeit, sich zu besinnen. Es geht darum, die Sinne zu sammeln und sich hinzuhalten. Versteht ihr, ich glaube, in einer Zeit, in der wir in unserem Alltag immer weniger Zeiten der Ruhe, der Besinnlichkeit, des Hinhaltens und Wartens haben, müssen wir uns diese Zeiten umso mehr erkämpfen. In unruhigen Lebensphasen müssten wir uns doch eigentlich umso mehr Zeiten der Ruhe nehmen. In Phasen der Spannung müssten wir uns doch eigentlich umso mehr Zeiten der Besinnlichkeit nehmen, um uns hinzuhalten. Hier entscheidet sich doch, ob wir es schaffen, diese Unruhe, Anspannung, Unklarheit in unserem Leben auszuhalten oder nicht. Ob wir es schaffen, uns Gott hinzuhalten, uns ihm, von ihm zu verändern zu lassen oder nicht. Der Künstler Makoto Fujimura schreibt zum Warten Folgendes. Er sagt, die Kunst des Wartens hängt von unserem Willen ab, für uns selbst zu sterben und Gott zu vertrauen. Die Kunst des Wartens hängt von unserem Willen ab, für uns selbst zu sterben und Gott zu vertrauen. Kunst, Lyrik, Musik, das alles lebt vom Warten. Es gibt keine Musik ohne Pausen. Es gibt keine Kunst, wenn wir nicht warten, bis die Farbe getrocknet ist. Wenn es uns gelingt, für uns selbst ganz zu sterben, werden wir die Stimme Gottes hören. Maria hat ihr Leben hingehalten. Sie hat zugelassen, dass Gott ihr Leben in dramatischer Weise verändert. Das ist das Bild dieser Schwangerschaft. Eine Schwangerschaft verändert eine Frau, tiefgreifend. Marias Körper veränderte sich, weil sie ein Kind in sich trug, das heranwuchs. Marias Charakter veränderte sich, weil sich ihr Hormonspiegel veränderte. Es gibt Schwangerschaftshormone, die die Wahrnehmung von einer schwangeren Frau verändern. Unser Geruchs- und Geschmackssinn verändert sich, die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Es gibt ein Kuschelhormon, das wusste ich vorher auch nicht, das sich in besonderer Weise den Bedarf nach Zuneigung weckt. Und man konnte sogar nachweisen, dass sich die Gehirnstruktur von Frauen ändert. Der frontale Kortex, der für unseren Charakter, für unsere Persönlichkeit verantwortlich ist, der ändert sich nachweislich. Und Marias Identität änderte sich, indem sie zur Mutter wird, ganz neue Verantwortung bekommt, jemand anderes wird. Zeiten des Wartens verändern uns. Warten ist kein Stillstand, warten ist Veränderung, wenn wir uns hinhalten, wenn wir uns verändern lassen. Gestehst du Gott zu, dich in dein Leben so verändern zu lassen? Deinen Körper, deinen Charakter, deine Identität? Gibst du dich so Gott hin? Ich weiß, das können harte Fragen sein. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich glaube, ich bin gerade aus meiner Quarterlife-Crisis rausgekommen und habe jetzt meinen Jobanfang irgendwie so hingekriegt. Aber ich weiß, was diese Fragen für ein Gewicht haben können, wenn man mitten in dieser Spannung steht. Und ich will dir sagen, nimm dir Zeit. Zeit zum drüber nachdenken, Zeit zum mit Gott ins Gespräch gehen. Aber lass mich dir eins sagen. Der Herr ist mit dir. Das ist das, was Maria zugesprochen bekommen hat. Der Herr ist mit dir. Du bist nicht allein. Fürchte dich nicht. Wir sind nicht allein. Wenn wir uns hinhalten, ist Gott mit uns. Er handelt in und durch uns. Und noch etwas anderes. Am Ende dieser Zeit des Wartens steht neues Leben. Am Ende dieser Zeiten der Unruhe steht ein neuer Anfang. Am Ende von Marias Schwangerschaft erblickt Jesus Christus das Licht der Welt, dieser Gottmensch, auf den wir Christen hoffen, mit allem, was uns ausmacht. Dieser Jesus ging mit seinem Tod 30 Jahre später ans Kreuz und brachte uns ewiges Leben, allen, die an ihn glauben. Darauf hoffen wir. Am Ende steht neues, ewiges Leben. Egal wie ausweglos deine Situation, auch wenn du das Gefühl hast, die Spannung in dir zerreißt dich und auch wenn sie dich zerreißt, am Ende steht neues, ewiges Leben. Am Ende dieser Predigt will ich uns allen die Möglichkeit geben, uns an diesem zweiten Advent zu besinnen. Wir beginnen mit einem Moment der Stille. Der darf ruhig ein bisschen unangenehm lang sein. Ich weiß nicht, ob dir das leicht oder schwer fällt, aber ich glaube, es lohnt sich, diese Stille auszuhalten, dieser Unruhe mal ins Gesicht zu sehen und all das Gott hinzuhalten. Also wenn du möchtest, setz dich mal aufrecht hin, die Hände auf die Knie gelegt, mit den beiden Handflächen nach oben als Geste des Hinhaltens und schließ deine Augen. Atme tief ein und tief aus. Was ist da in dir? Leichtigkeit oder Schwere? Erschöpfung oder Kraft? Spannung oder Frieden? Fragen oder Vertrauen? Kälte oder Wärme? Alles, was in dir ist, halte deinem liebenden Gott hin. Geduldiger Gott, alles, was in uns ist, liegt offen vor dir. Du siehst unsere Unruhe. Du siehst unsere Ungeduld. Wir lassen los. Wir halten uns dir hin. Wir gehören dir. Forme uns. Verändere uns. Gib uns Vertrauen und Geduld. Bring du einen neuen Anfang. Lege neues Leben in uns. Schenke uns dein ewiges Leben. In Jesu Namen. Amen.